Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowetz. Für heute ist ein Gespräch vorgesehen mit Ulrich Herb. Ulrich Herb, Soziologe, arbeitet in Saarbrücken, hat vor einiger Zeit ein Buch herausgegeben, das nennt sich Open Science in der Soziologie und ist, wie soll ich sagen, ein Staubsaugerwerk. Alles ist aufgenommen an wissenschaftlicher Information, die in diesem Zusammenhang relevant ist, aus der Entwicklung dieser Open Source, Open Data, Open Science Bewegung, die es seit einiger Zeit gibt. Das Gespräch, das wir heute führen, bezieht sich genau auf diese Entwicklung, denn diese Entwicklung ist in wichtigen Teilen unerwartet verlaufen und die hier im Gespräch beteiligten beiden Personen haben sie schon ziemlich vom Anfang an miterlebt und geben ein wenig Rechenschaft davon, was da so passiert ist. Wenn ich mit der Rechenschaft anfange, dann beginnt die vor dem Jahr 2002 eigentlich. 2002, also 15 Jahre ist es her, gab es die erste markante Manifestformulierung, die sogenannte Budapester Open Access Erklärung. Ich hatte da schon ein gewisses Vorwissen davon, und zwar aufgrund meiner Ungarnkontakte. In einem Workshop mit einem befreundeten ungarischen Philosophen, Christoph Niri, ist plötzlich am Wochenende Stefan Harnad aufgetreten und hat uns damals, ich war auch noch ziemlich inspiriert von Open Source, von Linux, von der GNU-License, hat uns seine Idee vorgestellt, die zunächst einmal sehr verwunderlich und ganz unrealistisch geschienen ist, dass man nämlich Bücher frei zur Verfügung stellt. Es hat sich schnell herausgestellt, dass diese Idee viel realistischer zunächst einmal ist, als es so klingt, weil die Bücher, um die es geht, sind die Bücher gewesen, sollten die Bücher sein, für die Autoren und Autorinnen gar kein Geld bekommen, weil sie schon vorher dafür bezahlt worden sind, in staatlichen, privaten Stellen der Wissenschaftsproduktion. Und die Idee von Stefan Harnad ist eben die gewesen, dass diese neue Initiative nicht sich bezieht auf Romanautorinnen oder Lyrik oder sowas, die nach wie vor abhängig sind von Verlagsverträgen, sondern dass man es so organisieren müsste, dass das, was bisher mit Sonderdrucken, Reduktionen, Prozentsätzen für Autorenexemplare, mit freundschaftlicher Kopierung von entsprechenden Arbeitsunterlagen gewesen ist, dass man das, gegeben das Internet mit seinen neuen technischen Möglichkeiten, nun wirklich ausnützen kann. Mir hat das, wenn ich es persönlich biografisch sage, komplett eingeleuchtet. Ich habe relativ rasch darauf einen eigenen Open Access Server installiert, Propaganda dafür gemacht und mich gefreut über die Budapest Declaration, die nachfolgende Podesta und Berlin Declaration. Dabei lasse ich es jetzt einmal als Start bewenden und frage Ulrich Herb, wie er in diese Schiene reingekommen ist.
Ja, anscheinend ganz, ganz ähnlich. Also ich hatte 2001 angefangen, an der Universität Saarbrücken zu arbeiten, an der Bibliothek. Ich hatte, wie du gesagt hast, ursprünglich Soziologie studiert. Und ich war da in so einem stinklangweiligen Projekt, wenn ich ehrlich bin. Da ging es um elektronische Fachinformationen. Man hat versucht, wissenschaftliche Online-Quellen zu erschließen. Also nicht zu bewahren, sondern einfach zu katalogisieren. Und ich fand das furchtbar langweilig, ganz ehrlich. Und mein Zugang zu Open Access war eigentlich auch genau wie bei dir, eigentlich diese Open Source Geschichte, weil ich auch einen wissenschaftlichen oder metatheoretischen Hintergrund, nein, metatheoretisch ist übertrieben, das war unter anderem Gott, der irgendwie auch ein Faible für Open Source hatte, ne? Und der das ja als Möglichkeit der Befreiung gesehen hat, was ja auch gestimmt hat. Und so ist mir dann irgendwann diese Budapest Open Access Initiative über den Weg gelaufen, das war dann so 2002 rum. Und damals war gerade mein erster Vertrag an der Uni, ein Jahr lief aus und es ging darum, ich war in der Bibliothek, was könnten wir jetzt weitermachen? Und dann habe ich gesagt, naja, wir waren damals ein Sondersammelgebiet für die Psychologie in Saarbrücken. Das heißt, wir haben versucht, möglichst umfassend wissenschaftliche Literatur aus der Psychologie zu sammeln. Und dann habe ich gesagt, naja, da gibt es dieses Open Access Zeug, wir könnten noch einen Server machen für psychologische Open Access Dokumente. Und dann hatte ich zum Glück in der Bibliothek einen Fürsprecher, der war auch ein bisschen technikverliebt, technikaffin, ein biologisch stellvertretender Direktor. Und der hat das dann ein bisschen unterstützt, meine Pläne. Und dann hatten wir ein Projekt, in dem haben wir eben diese Open Access Server für psychologische Dokumente online gestellt. Und haben dann auch Propaganda gemacht dafür, Werbung gemacht dafür. Und hatten natürlich auch gleich mit Widerständen zu rechnen bei den etablierten Fachwissenschaftlern, die es zum Teil auch ganz intuitiv eingesehen haben, was der Vorteil ist an Open Access, aber zugleich natürlich Angst hatten, dass sie sich mit ihrem Hausverlag quasi verderben und nicht mehr ihre Publikationen unterbringen können. Also ich war sofort mittendrin in Diskussionen, die ich von vorher eigentlich nur von ganz außen kannte. Aber der Weg dazu oder meine Motivation war eben auch genau das, die Open Source Geschichte und diese Analogie, die man damals so im Kopf hatte. Open Access, das ist so wie die Open Source für Wissenschaft. Das war ja so ein bisschen die Gleichsetzung. Was ja, glaube ich, nicht stimmt oder mittlerweile nicht mehr stimmt, aber damals so ein schlagendes Argument war. Und die Budapest Open Access Initiative, alles, was da drin gestanden hat in der Erklärung, hat mich genau wie dich vollkommen überzeugt. Das war intuitiv eingängig. Das war, ja, warum nicht immer so? Ja.
Man kann an der Stelle noch was hinzufügen. Das war für die Bibliotheken wahrscheinlich auch damals schon ein Faktor, dass der Kostendruck immer mehr gestiegen ist. Das hat ja jetzt von meiner Seite der praktizierenden Philosophie eher keinen Ausschlag gegeben, weil die paar philosophischen Zeitschriften kosten nicht so viel und waren darum der Leidensdruck vergleichsweise klein. Aber für die Bibliotheken war das ja sicherlich ein zusätzliches, wesentliches Argument. Es muss etwas geschehen, um diese Preissteigerungen, die die großen Monopolverlage den Bibliotheken aufdrucken, irgendwie abzufedern.
Ganz genau. Also das war das Argument, damit konnte man so ein Projekt in der Bibliothekswelt gut verkaufen. Ne? Weil an sich Open Source und so weiter findet an der Bibliothek jeder schön und nett, aber warum sollten wir jetzt unbedingt jetzt so einen Publikationsserver machen? Bibliotheken haben klassisch Literatur erworben und nicht selbst produziert in gewissem Sinn oder haben nicht selbst Publikationsfunktionen übernommen damals. Mittlerweile ist das ein bisschen anders, aber damals war das halt so. Und das Argument, warum man das damals gut verkaufen konnte in der Bibliothek, war natürlich, naja, alle stöhnen über die horrenden Zeitschriftenpreise in der Naturwissenschaft und Medizin. Die Budgets schrumpfen, man hat kaum noch Geld für Bücher zu kaufen, weil die Zeitschriftenbudgets aus dem Bereich Naturwissenschaft, Medizin alles auffressen. Und da können wir mit Open Access ein Korrektiv anbieten. Das war klar. Das war ein gutes Argument, ja.
Nun sind wir klüger, ja. Und wir sollten jetzt im Gespräch ein bisschen beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass man das heute ein bisschen differenzierter ansieht. Eine Stelle, die ich mich erinnern kann, ich rede jetzt nicht von den Erfahrungen mit dem Open Access Server, das ist noch eine zweite Geschichte, aber vom Theoretischen kann mich erinnern, du hast ein Buch herausgegeben, einmal auch über diese Open Access Geschichte und da war ein Artikel von Jutta Haider drinnen. Das war schon 2005, 2006 oder sowas? Oder schon ein bisschen später noch?
2012.
Oh, war schon 2012, ja. Also immerhin, also 10 Jahre später. Und 10 Jahre später war ich aber immer noch ein Verfechter ohne kritische Gedanken und bin an der Stelle ein bisschen verwundert gewesen über diesen Artikel von der Jutta Haider, die sich auch, sagen wir mal, kräftig erklärt hat und gesagt, sie findet die Sache nach wie vor interessant, aber sie möchte doch ein paar kritische Anmerkungen machen. Und erstmals in meinem Denken darüber bin ich auf Motive gestoßen, wie das folgende, dass wenn man sich diese Budapester Erklärung mal ansieht, es sich wirklich um eine Technopropaganda der ersten Kategorie handelt, eine Einstellung, die, wenn ich sie in einem anderen Zusammenhang getroffen habe, immer sofort kritisiert worden ist als überzogener technisch Fortschrittsoptimismus. Wir müssen an die Sachen nur rangehen mit der entsprechenden Maschine und dann kriegen wir das schon hin. Nicht aufgefallen ist mir, dass im Bereich des Publikationswesens das Reinspielen des Internets als den großen Movens, als den Motor, der das alles jetzt neu und besser machen wird, eigentlich ein ähnlicher überzogener Optimismus gewesen ist. Und Jutta Haider ist die erste gewesen, die mir das ein bisschen vor Augen geführt hat.
Ja, sehe ich genauso. Also ich hatte, dass ich über Jutta gestolpert bin, das war so ein bisschen ein Glücksfall. Ich hatte angefangen, Sachen von ihr zu lesen, 2007 rum, so ungefähr. Und da hat sie das noch nicht so klar formuliert, wie dann später, aber im Prinzip diese Reflexion, die war vorhanden in ihren Artikeln. Und ich natürlich als Soziologe, ich hätte auch müssen, ich hab dem gleichen Irrtum aufgesessen wie du. Und ich hätte natürlich auch ein bisschen gefeiert sein, weil mein Professor in Saarbrücken, der Herr Krämer, den ich immer noch sehr verehre, der hat immer zu uns gesagt, eine Technik wird nie ein soziales Problem lösen. Und in sich hätte ich es wissen müssen. Und ich hatte damals, es gibt ja im Open Access, das muss man jetzt vielleicht noch erklären, diese zwei Strategien, den grünen Weg, also man publiziert was auf einem Server, der von einer gemeinnützigen Einrichtung betrieben wird. Und das kann was sein, was schon woanders mal formal publiziert war, oder man publiziert im goldenen Weg, also direkt geborener Open Access in einem Open Access Journal. Und der goldene Weg war am Anfang relativ unbedeutend und dann gab es immer so Diskussionen darum, wie könnte man das finanzieren, und da war von Autorengebühren die Rede. Und ganz am Anfang hatte ich schon manchmal so den Gedanken, naja, vielleicht sind die Autorengebühren irgendwann so hoch, dass sie ein exklusives Moment werden, ne? Dass es nicht mehr das Recht zu lesen gekauft wird, sondern das Recht zu publizieren. Aber die kommerziellen Verlage haben damals so stark gegen Open Access opponiert, dass ich naivling nie gedacht hätte, dass die irgendwann ihre Strategie vollkommen ändern und Open Access ein neues Geschäftsmodell wird. Also habe ich auch gedacht, das ist die Konservativen, die Geldsäcke, die das System, das Wissenschaftssystem auspressen, die sind so stark gegen Open Access, die wissen noch nicht, was sie damit machen sollen. Das wird ein reines Projekt bleiben, ein idealistisches Projekt bleiben.
Du beschreibst in deinem Artikel, den sollte ich vielleicht auch noch nennen, Open Access zwischen Revolution und Goldesel, der erschienen ist im ersten Band 2017 von Information, Wissenschaft und Praxis, beschreibst du die Meinungsmache, die die großen Verlage gegen Open Access gestartet haben, also tatsächlich breit angelegte Diffamierungsstrategien.
Ganz genau. Also das war wirklich eine FUD-Kampagne, ja, also Fear, Uncertainty and Doubt, eine Verunsicherungskampagne erster Güte. Als Open Access aufkam, wussten die Verlage halt nicht genau, wie sie damit umgehen sollten, die kommerziellen. Also diese Artikelgebühren, die waren damals noch vergleichsweise ungebräuchlich. Kein Autor hat das bezahlt, ganz wenige haben das bezahlt. Die waren so gering, damit konnte man nicht das Geld machen, was man mit einem richtigen Flaggschiff im Subskriptionsmodell machen kann, bei dem man das Recht zu lesen halt verkauft. Und da hat man dann, im Nachhinein muss man sagen, einfach auf Zeit gespielt. Man hat Open Access diffamiert, ne? Geringe Qualität. Dirigismus, wenn Forschungsförderorganisationen angefangen haben zu verlangen, naja, lieber Forscher, wenn du bei uns publizierst, dann wollen wir auch, dass du von uns gefördert wirst, dann wollen wir auch, dass du Open Access publizierst, damit die Welt das alles lesen kann, damit unsere Förderung bekannt wird, damit die Welt davon profitiert, damit das Wissen verbreitet wird. Alles ja ganz idealistisch. Aber die großen Verlage, die haben noch gedacht, naja, wir machen das Geld mit dem Subskriptionsgeschäft, mit dem Verkaufen. Und dann hatten die einen PR-Agenten, Diesenhall engagiert, und Diesenhall hat klasse Bücher geschrieben, wie man Celebrities runtermacht oder wie Celebrities sich gegen Verunglimpfungskampagnen wehren können. Also ein Mann vom Fach, wenn es um Verunglimpfung geht. Und der sollte Open Access dann diskreditieren. Dann hieß es, es ist Kommunismus, ne? weil der Staat will, oder die staatlichen Förderorganisationen wollen, dass die Publikation Open Access erscheint. Das ist von geringer Qualität. Also es wird alles ausgepackt, um die Leute zu verunsichern. Und man hat ihnen einfach gesagt, wenn ihr wollt euren Ruf nicht gefährden, dann publiziert einfach nicht Open Access. Das kam natürlich raus, und Diesenhall und die American Publishers Association waren natürlich
diskreditiert. Ja. Das sind jetzt schon die dunklen Schatten, auf die wir hinsteuern. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen etwas nachtragen im Zusammenhang mit diesem Technikaffinen, weil damit ein bisschen ist es eine eigene Gewissenserforschung, aber auch eine Legitimation. Die Art und Weise, wie man hier das Publizieren in die eigene Verantwortung bringen kann, indem man nicht abhängig ist von einem großen Apparat eingefahrener, teurer, renommeegesättigter Institutionen, Verlage und so weiter, sondern einen kleinen PC auf eine kleine Garage, in eine kleine Garage oder einen kleinen dunklen Arbeitsraum stellen und dort einen Server einrichten, den man selber verwaltet und der im Prinzip der ganzen Welt die Möglichkeit gibt, aufgrund eines Protokolls, das unabhängig von Open Access, aber sehr passend dazu entwickelt worden ist, über die automatische Erfassung von Metadaten von all diesen Publikationen, die automatische Erfassung durch Webcrawlers und damit die Verbreitung der Information. Und das alles ist at your fingertips, mehr oder weniger, und passt zu der Vorstellung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Letztverantwortlichen sind für diese Sache und das auch es nun in die eigene Verantwortung geben können. Das ist eine Sache, die gleichzeitig ausgesprochen realistisch und idealistisch klingt und die dazu geführt hat, dass ich versucht habe, dass auf alle möglichen Projektinitiativen, Werbeinitiativen zu pushen, genau diese Idee.
Also es ist natürlich auch ein Akt der Befreiung, ganz klar. Man entledigt sich von allem, von Verlagszwängen, von Vertragszwängen. Man behält die Rechte als Autor. Es ist wirklich der Akt der Freiheit. Und das ist immer noch der große Gewinn an Open Access. Auch wenn es mittlerweile etwas, die dunklen Wolken ja immer näher kommen in unserem Gespräch, dass die Autoren sich wesentlich mehr als früher darüber bewusst sind, welche Rechte sie eigentlich haben und welche sie nicht und welche sie abgeben. Ja? Also sogar wenn Open Access jetzt eine Wendung nimmt, die mir nicht unbedingt sympathisch ist, hat es trotzdem noch ein aufklärerisches Moment in die Wissenschaft getragen und wird es auch weitertragen. Also es ist nicht alles verloren.
Jetzt aufklärerisches Moment. Da muss ich berichten, dass die Hauptaufklärung, die mir zuteil geworden ist, die ist, dass die Kollegen kein Interesse daran haben, diese Art von Selbstverwaltung sich selber anzutun. Also es war eine bittere Sache, über Jahre lang auch zum Teil geleugnet, dass Kolleginnen und Kollegen, wenn man ihnen sagt, wisst ihr, das ist doch eine gute Geschichte, die Präsenz ist da, eine weltweite Präsenz, ich kann euch die Statistiken zeigen, kann die Statistiken mit schönen Grafiken aufmarschieren lassen. Ihr könnt nachschauen, wie viele Leute eure Sachen angeklickt und downgeloadet haben. Es ist hat nicht gezündet. Es hat, also ich spreche jetzt hier von der Philosophie und ich spreche auch nicht von allen. Es hat natürlich einige Leute gegeben, die diese Gelegenheit wahrgenommen haben. Aber die Fixierung der Kolleginnen und Kollegen auf ein traditionelles Modell, in dem sie sich keine Sorgen machen müssen darüber, dass das vielleicht vom Verlag nicht gewünscht ist, in dem sie einigermaßen eindirektional darauf aus sind, beim bestmöglichen Verlag zu publizieren. Das hat dazu geführt, dass die Response viel geringer war, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe.
Ja, also das auf jeden Fall, das war ich glaube, die Wirtschaftsgurus würden sagen, unterperformant, die Umsetzung von Open Access. Das sehe ich auch so. Also diese Freiheiten, die Open Access den Wissenschaftlern bieten kann, die wollen viele nicht in Anspruch nehmen. Zum Teil vielleicht, weil sie zu bequem sind, weil sie zu unsicher sind. Also wenn ich jetzt bei meinem Verlag nachfragen muss, ich habe den Artikel publiziert bei euch, kann ich den auf ein Open Access Repository stellen. Das ist vielen schon zu viel Mühe. Manche denken auch, es ist vielleicht aussichtslos, dabei ist es nicht aussichtslos. Und selbst dann zu gucken, ich publiziere im Open Access Journal, das ist dann nochmal der nächste Schritt, dann kommen solche Kriterien ins Spiel natürlich, nutzt das meiner Karriere, was ich natürlich auch verstehen kann, aber ich denke auch manchmal kann man ein bisschen Abstriche machen und sagen, ich publiziere jetzt vielleicht nicht im Subskriptionsjournal, wo ich zwei Zitationen mehr habe oder das einen höheren Impact-Faktor hat. Aber es bringt mir vielleicht mehr Renommee, weil Open Access wird natürlich, wie du auch sagst, mehr gelesen. Und wenn ich dann Open Access publiziere, dann wird mein Artikel wahrscheinlich häufiger referenziert, als wenn ich in einem Subskriptionsjournal drin habe, das an sich einen höheren Impact-Faktor hat, aber wo mein Artikel vielleicht untergeht.
Da sieht man, machen wir eine kleine Klammer und ein bisschen einen Exkurs, da sieht man auch die Vernetzung und gegenseitige Abhängigkeit von einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Fragen. In deinem Buch über Open Science sprichst du nicht nur über Open Access zur Literatur, sondern auch über Bewertungsverfahren. Ja. Altmetrics und die Art und Weise, wie der berühmt-berüchtigte Impact gemessen wird. Vielleicht, dass du da ein bisschen was auch dazu sagst, weil das etwas ist, was normalerweise für Fachleute irgendwie zugänglich ist, aber für geisteswissenschaftliche Sachen noch wenig bekannt.
Okay. Also an sich ist es so, dass die Reputation in der Wissenschaft versucht wird zu messen über Zitationen. Und das traditionelle Verfahren ist der Journal Impact Factor. Das ist eine Zitationsrate, die für einzelne Journale bestimmt wird. Die sagt nichts darüber aus, wie häufig ein einzelner Artikel zitiert wird. Also es gibt so Statistiken, die besagen, dass ungefähr 20% der Artikel 80% der Zitationen verantworten und dann 80% der Artikel quasi Impact-Trittbrettfahrer sind. Gut, jetzt ist ein wichtiges Kriterium, wenn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sich überlegt, wo sie publiziert, ist dieser Impact-Faktor. Also ich gucke, wo ist der höchste Impact-Faktor, dort will ich hin. Der Impact-Faktor ist was historisch Gewachsenes. Also haben die traditionellen Subskriptionsjournale, die nicht Open Access sind, lange Zeit einen großen Vorsprung gehabt vor den Open Access-Journalen. Das ist ein ganz starker Anreiz für Wissenschaftler, dieser Impact-Faktor. Und dann gab es natürlich, man hat sich überlegt, gibt es andere Verfahren, wie man den Impact messen kann, von denen vielleicht auch unter Umständen Open Access prinzipiell profitieren könnte oder die eine vielleicht detailliertere oder vielschichtigere Erfassung von Impact, von Bedeutung einer Publikation geben könnte. Und das eine, was ganz schön ist, das sind solche Article-Level-Metrics. Man guckt nur noch, wie häufig wurden einzelne Artikel zitiert, nicht mehr, wie häufig wurde das Journal zitiert. Weil dann kommt raus, dass Open Access häufiger zitiert wird. Gut, und der nächste Schritt waren dann aber diese alternativen Metriken, diese Altmetrik, oder das Alt kommt nicht daher, dass die alt hergebracht sind, sondern im Gegenteil, die sind alternativ. Und alternativ heißt dann immer keine Zitation. Und dann hat man aber halt gesagt, naja, man versucht den Impact mit diesen Altmetrics vielfältiger wahrzunehmen. Man hat dann nicht nur geguckt, wie relevant sind Publikationen, sondern auch Forschungsdaten, Software zum Teil. Und man hat versucht, diesen Impact nicht nur innerhalb der formalen Wissenschaftsliteratur zu messen, durch Zitationen, ein wissenschaftlicher Artikel zitiert einen anderen, sondern welchen Widerhall erfahren wissenschaftliche Objekte außerhalb von Zitationen. Dabei blieb man zum Teil in der Wissenschaft, also man hat geguckt, wie oft tauchen solche wissenschaftlichen Dokumente in Literaturverwaltungssystemen auf, in denen Wissenschaftler sich die Literatur quasi merken. Davon könnten halt Leute profitieren, die gute Lehrwerke schreiben. Die werden nie zitiert, aber bestimmt haben viele die in Literaturlisten. Also Literatur für Ausbildung wichtig ist, kommt wahrscheinlich oft in Literaturlisten vor und bekommt damit auch quasi ihren Impact-Credit.
Ne? Blogs,
genau. Ja, genau. Sowas, ja. Und dann, genau, wissenschaftliche Blogs, Sachen, die halt von dieser Zitationsermittlung ausgeschlossen sind, weil sie nicht in den Datenbanken drin sind, weil sie keine formale wissenschaftliche Literatur sind. Und man hat allerdings auch Datenquellen mit einbezogen, die jetzt eher wissenschaftsfremd sind. Twitter, Facebook, so ungern die Leute das hören, Download-Statistiken, Bewertungen, die im Anschluss an eine Publikation erfolgen, also solche Post-Publication-Review und so weiter. Das wird alles dann zusammengeschmissen, mehr oder weniger, und man versucht damit, Impact über Zitationen hinaus zu ermitteln. Und erstaunlicherweise ist es so, dass sehr häufig diese Zitationen und diese Altmetrics-Werte in sozialen Medien, in Literaturverwaltungssystemen miteinander korrelieren. Was häufig zitiert wird, taucht oft auch in diesen Altmetrics auf. Aber man erfasst mehr Dokumente, man erfasst unkonventionellere wissenschaftliche Objekte. Also es gibt schon ein runderes Bild. Aber auch hier gibt es natürlich das Element der Ökonomisierung. Die großen Anbieter von diesen Altmetrics-Daten gehören entweder mittlerweile Elsevier, Plum Analytics wurde von Elsevier gekauft, oder gehören wie der Anbieter Altmetric.com, der nennt sich gleich in aller Bescheidenheit wie das ganze Prozedere an sich oder wie das Konzept an sich, der gehört Digital Science und damit Macmillan, Springer Nature. Also auch hier geht es mittlerweile um das Geld und nicht mehr nur um eine Befreiung von Wissenschaft.
Ja, jetzt Ende der Klammer über die Messverfahren. Ich glaube, der nächste Schritt, der da zu berichten wäre, ist jetzt, dass angesichts des Auslassens der Wissenschaftlerinnen im Support für den Open Access sich eine Situation ergeben hat, in der die Bibliotheken und auch die Universitätsverwaltungen durchaus gesehen haben, was sie daran haben an dieser Idee und auch an der Infrastruktur schon zum Teil und begonnen haben, von der institutionellen Ebene her jetzt Druck zu machen, ja. Sowohl, also nicht nur Druck, sondern durchaus auch Informationskampagnen. Mhm. Universitäten haben sich eine Open Access Leitlinie gegeben, Open Access Beauftragte, Forschungsförderungsinstitutionen haben sich eingeschaltet und haben nun etwas gemacht, was interessanterweise in der Diffamierungskampagne, die du beschrieben hast, schon ein bisschen vorausgeahnt worden ist, nämlich einen Druck von oben erzeugt, der zum Beispiel also in Teilen, in kleinen Details auch so weit gegangen ist, dass man gesagt hat, wir wollen, dass ihr eure Publikationen tatsächlich Open Access zur Verfügung stellt, weil die Universitätsleitungen, anders als die Autorinnen selber, gesehen haben, dass das für ihr Prestige und für die Verbreitung der Arbeit, die geleistet wird, zuträglich ist.
Genau. Das war dann der nächste Schritt. Also man hat schon so ein bisschen gesehen irgendwann, Open Access kommt nicht so richtig voran. Es gab die Idealisten, die haben das gemacht, die haben eigene Open Access-Journale gegründet, aber ein Großteil der Wissenschaftler ist halt bei den Stammjournalen geblieben, wo sie problemlos zu ihren Impact-Faktoren und sonst was gekommen sind und haben eben diese Freiheiten, die wir eben beschrieben haben, nicht in die Hand genommen, nicht umgesetzt. Aber es war ganz evident, dass Open Access halt eine größere wissenschaftliche Breitung entfaltet. Die Dokumente werden häufiger zitiert. Die haben ein wesentlich größeres Renommee, die entfalten mehr Wirkung, tatsächlich Wirkung. Und das ist natürlich das, was Universitäten und Forschungsförderer wollen. Die wollen, dass das Geld, was sie in Forscher und in Forschung investieren, dass das eine gute Rendite bringt, indem das Wissen vermehrt wird. Und die Messung, wie Wissen vermehrt wird, das läuft halt über Impact. Also die werden häufiger zitiert, also haben die Forschungsförderer irgendwann gesagt, wenn du Geld von uns kriegst, lieber Forscher, dann musst du auch Open Access publizieren. Und da gab es halt sogar sehr verpflichtende Mandate, wie man das dann halt nennt. Zum Beispiel beim Wellcome Trust muss man Open Access publizieren, Texte und auch Daten, entweder direkt im goldenen Open Access, also im Journal, oder halt im guten Weg auf dem Repository, also auf so einem Open Access Server. Das ist aber ein bisschen unbequem, man muss beim Verlag nachfragen, man hat Aufwand damit. Und deswegen haben die Wissenschaftler so eine Präferenz, im goldenen Weg zu publizieren. Die haben zum Teil auch wirklich Angst. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem Juraprofessor aus Konstanz, da läuft eine Klage gegen die Uni-Ordnung, die Wissenschaftler dazu verpflichten will, Open Access zu publizieren. Und auf dem Repository, und der hat ganz einfach gesagt, ich will das nicht, dass ein Text von mir in einer Nicht-Verlagsversion irgendwo durchs Internet schwimmt, gefunden wird. Das sieht unschön aus, das ist eine Vorabversion, das hat nicht die Verlagspaginierung, Formatierung, das Layout, das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Das sieht für mich so aus, also jetzt plump gesagt, seine Worte zusammengefasst, das sieht für mich aus, als hätte ich ja irgendwas Minderwertiges mal schnell online gestellt. Und das ist halt so eine Angst, warum die Leute zum Golden Open Access gehen. Kennst du Gary Larson, den amerikanischen Zeichner?
Ja.
Gary Larson. Und Gary Larson, ich muss daran sofort denken, Gary Larson hat mal so etwas Ähnliches gesagt. Der wurde gefragt, warum er Leute abklagt, die seine Bilder auf ihren Websites haben. Sogar wenn sein Name dabei steht, hat Gary Larson gesagt, an sich ist mir das egal, ich habe ja schon damit verdient. Ne? Und das ist ja Werbung, die Leute kaufen dann meine Bücher, wenn das nicht das ganze Buch ist. Aber meine Bilder, das sind wie meine Kinder. Ich will nicht, dass die in den dunklen Ecken des Internets sind. Und das ist, glaube ich, die Angst auch bei vielen Wissenschaftlern. Das und natürlich Diskussionen mit dem Verlag und so weiter und so fort. Und die haben eher eine Affinität dann gleich, wenn es geht, wenn es das Angebot gibt, im goldenen Open Access in einem Journal zu publizieren.
Das ist also schon der Hinweis darauf, wieso es vom grünen Open Access eine Tendenz zum goldenen Open Access geht, der am Anfang dieses Gesprächs angesprochene Stephen Harnad ist ja ein ganz massiver Verfechter des grünen Open Access. Seine Vorstellung war, dass man auf diese Art und Weise den Verlagen letztlich das Wasser abgraben kann, weil man als Autorin zweifellos das Recht hat, bevor noch der Artikel eingereicht und publiziert worden ist, also als er noch niemandem gehört, diese Sache zur Verfügung zu stellen in einem Repository. Und dann hat er sich gedacht, geht das so weiter, man könnte Ergänzungen, die im Peer Review entstanden sind, in einem zusätzlichen Dokument verfügbar machen und man könnte dann, wenn man schon den fertigen Artikel nicht in einem grünen Repository anbieten kann, einen kleinen Button machen, der einen dazu zu einem Mailprogramm führt und der einen dazu führt, die Autorin zu bitten, ob sie ihm nicht eine Kopie schickt. Das war eine elaborierte, ausgedachte Strategie, die Verlage zu umgehen. Was aber, und deswegen fällt es mir an dieser Stelle ein, die rein praktisch-pragmatische Schwierigkeit hat, die du zum Teil beschreibst, dass auf diese Art und Weise die wissenschaftliche Arbeit nicht mehr schön endgültig abgekapselt in einem PDF ein und für alle Mal mit der nötigen Zeitenangabe und so weiter produziert wird, sondern genau derselbe Inhalt, aber mit Mühe. Und das heißt, die Verpackung erweist sich an dieser Stelle als nicht bloß Verpackung, sondern als Teil des Renommees, als Teil dessen, was den Wissenschaftler eigentlich motiviert selbst.
Genau. Das ist das zertifizierte wissenschaftliche Objekt für viele. Also für mich nicht, aber für viele ist es halt so. Wenn die einen Text von einem anderen Wissenschaftler lesen, der so eine mit Annotationen versehene Vorabversion ist, wie Hanet das hier wirklich vorgeschlagen hat, Das genügt ihnen nicht. Das hat für die was Minderwertiges. Ne? Und so sehen, deswegen wollen sie das selbst für ihre Dokumente auch nicht. Ne? Und das ist natürlich auch ein irrer Aufwand. Es gab bei der Max-Planck-Gesellschaft früher diese Reihe Living Refuse. Da haben die wirklich eine Zeit lang Wissenschaftlern angeboten, dass sie die Preprints dort einstellen und später das Team der MPG die Ergänzung, die Änderung der Peer Review nachträglich dort einträgt, aber natürlich markiert. Das wurde geändert zum Preprint und so weiter. Aber das ist natürlich ein Aufwand, den kann heute realistisch gesehen kaum jemand leisten. Wenn, Bibliotheken helfen viel in dem Umfeld, aber sowas geht meistens über den Personaletat hinaus und die Wissenschaftler machen sich die Mühe nicht, was ich auch zum Teil verstehen kann. Und diese reine Preprint-Kultur, dass man die Vorabversion online stellt und die dann mit marginalen inhaltlichen Abweichungen als zweite Version neben der formal publizierten im Subskriptionsmodell steht, das wird halt nicht in allen Fächern akzeptiert. Bei Hanet, Kognitionswissenschaftler, ist das vielleicht so, bei den Wirtschaftswissenschaftlern funktioniert das so. Aber es gibt doch Fächer, da funktioniert das halt überhaupt nicht. Und dann haben natürlich die Verlage diese Ingelfinger-Rule erfunden. Dieser Ingelfinger, das war ein Manager von einem großen Wissenschaftsverlag, und der hat gesagt, irgendwas, was schon mal irgendwo publiziert wurde, in so einer ähnlichen Form, das kommt nicht mehr in mein Journal. Und damit, das hat es natürlich auch erschwert, diese Preprint-Strategie.
Jetzt waren wir aber schon an der Stelle, an der sich das Interesse auf Golden Access verlegt hat. Golden Access war in der Auffassung der Gründer, derjenigen, die das Wort geprägt haben, eine Idee, dass Universitätsverlage, Forschungsgesellschaften, Initiativen aufgeschlossener, medienaffiner Leute diese Journale gründen, die vergleichsweise um vieles billiger kommen, weil die ganzen Druckkosten wegfallen und die von vornherein Open Access-mäßig verfasst sind. Parallel dazu und als eine Hilfestellung hat sowas gegeben wie vom Open Knowledge Project das Open Journal System. Die haben eine tip-top Software-Plattform entwickelt, die es ganz einfach macht, ein Open Access, Golden Open Access Journal in die Wege zu leiten, die ganzen Arbeitsabläufe präformiert, auf Knopfdruck Reviews gestaltet, Aussendungen macht, Seiten gestaltet und auch entsprechend spezifisch konfiguriert. Das ist sehr erfolgreich gewesen. Ich habe es jetzt nicht abgezählt, aber hunderte von Open Access Zeitschriften, Golden Open Access Zeitschriften, die mit diesem System arbeiten, gibt es weltweit. Es gibt auch ein eigenes Archiv, das Directory of Open Access Journals, in dem die alle verzeichnet sind. Also das ist durchaus ein Erfolg gewesen, ist ein Erfolg gewesen, ist noch immer eine erfolgreiche Geschichte. Jedoch hat sich eine zweite Lesart dieses Open Access Gedanken entwickelt und breit gemacht, und da sind wir jetzt an der Stelle, wo die Verlage nach einer ersten defensiv destruktiven Phase in die kreative Phase übergegangen sind und gesagt haben, Open Access ist eine wirklich gute Idee, ja, das machen wir auch, das wollen wir auch machen, nur ergeben sich für uns dabei mehr Kosten und die wollen wir bezahlt bekommen.
Genau. Das war die Option, die sich die Verlage bot. Sie hatten ja durch diese Geschichte, zum Beispiel mit dem Herrn Diesenhall, also diese Anti-Open-Access-Propaganda, hatten sie natürlich die Wissenschaftler zum Großteil verunsichert. Und kein Wissenschaftler hat mehr Angst, als dass er sein Renommee verspielt, indem er in einem anrüchigen Journal publiziert. Ne? Und das kann, je nachdem, kann das die Karriere kosten oder erschweren. Und das hat man so lange weitergemacht, bis dann die Wissenschaftsleiter oder die Universitätsleitung und Forschungsförderer natürlich schon festgestellt haben, Open Access ist gut, es bringt mehr Impact, mehr Reichweite, mehr Verbreitung unserer Forschung, und zwar natürlich exzellenten Forschung, wie jeder denkt. Und die Wissenschaftler haben das natürlich auch irgendwann gemerkt, Open Access hat Vorteile, ich werde häufiger zitiert. Ne? Weil das wurde ihnen ja auch permanent von den Bibliotheken und den Open Access-Befürwortern verklickert. Letztendlich haben wir damit natürlich auch das Feld für die großen Wissenschaftsverlage gemacht. Aber sie hatten natürlich wenig Lust auf diesen grünen Open Access wegen der geschilderten Problematiken und Umstände. Und dann hat das eben angefangen, dass die Forschungsförderorganisationen gesagt haben, naja, wir fördern den goldenen Open Access. Eben mit solchen Artikelgebühren. Das heißt, in dem Fall, also den goldenen Open Access gibt es in einer kostenlosen Variante. Der Autor zahlt nichts für die Veröffentlichung. Das ist immer noch so bei 70% der Open Access-Journale der Fall. Aber es gibt auch viele Open Access-Journale, da zahlt man halt Artikelgebühren. Und jetzt wird es natürlich interessant für die großen kommerziellen Verlage. Jetzt haben die natürlich festgestellt, naja, wenn die Forschungsförderer anfangen, Geld zu zahlen, dann fangen wir an, mit Open Access auch zu experimentieren. Und wir bieten Open Access-Journale an, aber nur gegen Geld. Das bot den Wissenschaftlern natürlich den bequemen Ausweg. Ja, ich bleibe bei meinem Stammverlag, ne, unter Umständen sogar bei meinem Stammjournal, wenn das Freikaufen einzelner Artikel für Open Access erlaubt, und habe weiter mein Renommee. Ich gehe kein Risiko ein. Ich gehe kein Risiko ein bei diesen komischen Verlagen, von denen der Diesenhall sagt, schlechte Qualität, ne, und Kommunismus und Zensur und was weiß ich was, sondern ich bleibe in einem vertrauten, angesehenen Umfeld. Und ich zahle dafür, oder die Unileitung zahlt dafür, oder der Forschungsförderer zahlt dafür. Und so kam natürlich das Geschäft mit den Open Access Publikationsgebühren langsam aber sicher ins Rollen. Und es gab natürlich dann auch so Musterbeispiele dafür. Zum Beispiel gab es einen Open Access Verlag, Biomed Central. Die waren von vorn weg waren die ein kommerzielles Unternehmen schon immer. Die hatten am Anfang Open Access Gebühren, die waren relativ moderat, also die Gebühr für die Publikation eines Artikels. Und die haben das hat damals keiner so richtig mitgeregt, ganz geschäftsmäßig gemacht. Die haben die nie ein Geheimnis darauf gemacht. Also bei Konferenzen haben die das immer gesagt. Wir machen das so. Wir suchen ein Feld aus, wo die Wissenschaftler anscheinend Probleme haben, ihre Publikationen unterzubringen. Dann machen wir dort ein Open Access Journal. Die haben das vollkommen managerhaft analysiert, eine Subdisziplin aus dem Bereich Biologie, Medizin. Wo gibt es anscheinend Probleme für Autoren, Artikel in einem gescheiten Verlag unterzubringen. Und dann haben wir mit dem Open Access schon angefangen. Dann haben wir natürlich auch den Impact-Faktor zielstrebig gezüchtet. Ne? Das kann man ja auch ein bisschen positiv gestalten und so weiter, dass der Impact wächst. Und so wurde das Journal natürlich über die Jahre immer besser und man hat die Publikationsgebühren erhöht und so weiter. Hat Biomed Central am Schluss natürlich, war das ein recht angesehener Open Access Verlag mit Journalen, die auch häufig hoch zitiert wurden. Aber das war von vorn ab auf Geschäft ausgelegt. Und dann, ungefähr 2009 rum, glaube ich, hat Springer Biomed Central gekauft. Und da waren alle überrascht, dass ein Verlag, der es jetzt gegen Open Access agitiert hat, einen Open Access Verlag kauft. Und da war jetzt noch gut, da war ich bei einer Konferenz in Köln, Open Access Veranstaltung, und da war der CEO von Springer, und der war natürlich der Feind für, ne? Aber wirklich gerade war die Zukunft, ne? Und dann steht er in einer Himmelsruhe da, und die Leute sind voller Idealismus und sagen, ja, Open Access, ne, das ist die Zukunft, und der sagt ganz lässig, na, warten wir ab. Wir sind Springer, wir machen schon zig Jahre wissenschaftliche Publikation, und wenn das die Zukunft ist, dann machen wir mit. Und dann wollen wir Geld verdienen. Und wenn es nicht die Zukunft ist, dann haben wir das Geld in den Sand gesetzt durch den Kauf von Biomed Central. Aber dann hat man gemerkt, der hängt nicht mit dem Herz daran, der hängt mit dem Geldbeutel dran, aber der hat auch die Ruhe eines Menschen, der einen dicken Geldbeutel hat. Und so haben die Verlage dann gedacht, naja, probieren wir es halt mal.
Das hat dann noch einen Extraschub gegeben durch die Entwicklungen in Großbritannien. Genau. Die sind auch konfrontiert worden mit dieser Vielzahl von Aspekten und Möglichkeiten, die wir diskutieren, und haben eine Kommission eingesetzt, genau, unter der Leitung von Dame Finch. Und der Finch-Report, der damit verbunden ist, der hat einen sehr starken, wie sagt man, Impact gehabt.
Ja, definitiv, ja. Also diese Expertenkommission hat in einem heftig diskutierten, allerdings große Wirkung entfaltenden Report Empfehlungen ausgesprochen, dass wenn man mit Open Access vorankommen will und wenn die britische Wissenschaft will international angemessen wahrgenommen werden, dann muss man Gold Open Access favorisieren gegenüber dem Grün. Und da muss man Geld reinstecken und man soll Artikelgebühren zahlen. Und dann ging es natürlich Schlag auf Schlag. Und andere Forschungsförderer sind nachgezogen, also zum Beispiel der FWF in Österreich, der zahlt auch ziemlich hohe Gebühren. Die EU zahlt eigentlich ohne Grenzen. Der Wellcome Trust zahlt auch ohne Grenzen. Wellcome Trust, eine Forschungsförderorganisation aus Großbritannien, aus dem Bereich Biologie, Medizin. Und die zahlen so gut wie alles. Und in der Folge sind natürlich diese Artikelgebühren auch gestiegen. Und mittlerweile teilen sich die drei großen Verlage, Elsevier, Weilig, Springer, fast 50% des Open Access Publikationsmarkts, ne? Wie schon im Subskriptionsmodell. Also die haben es jetzt wirklich geschafft, durch ein bisschen Taktieren, ein bisschen Verunsichern, ein bisschen Abwarten, ein bisschen Anreize schaffen. Wir machen hochwertigen Open Access, die Wissenschaftler auf ihre Seite zu ziehen und ihr Geschäftsmodell zu wahren.
Es ist ja eine spannende Geschichte, die sich hier so entwickelt. Und für diese spannende Geschichte gibt es jetzt noch einen besonderen Clou. Und der besondere Clou ist der, dass in dieser Situation, in der die großen Wissenschaftsverlage schon sehr viel Geld über Open Access bekommen, über die Forschungsinstitutionen, sie auf die Idee gekommen sind, wir könnten ja durchaus das alte Modell des Abonnements, das bisher unsere Haupteinnahmequelle gewesen ist, könnten wir aufgeben und stattdessen auf die andere Seite setzen, nämlich dass wir gezahlt kriegen für alle Artikel. Die Autoren und Autorinnen zahlen, beziehungsweise die hinter ihnen stehenden Institutionen zahlen. Und dann können sich die Universitäten und die Bibliotheken nicht mehr aufregen, dass wir unsere Journale so hochpreisig machen. Denn unser Angebot ist, ihr kriegt die Zeitschriften mehr oder weniger gratis, wenn ihr uns die Autoren subventioniert, die in diesen Zeitschriften schreiben.
Genau. Das war natürlich dann der Clou. Damit war klar, jetzt ist eine echte Wende eingetreten. Das ist aber auch sowas, da habe ich unterschätzt, wie langwillig Verlage sowas sehen. Das war für mich noch vor 10 Jahren vollkommen unvorhersehbar. Damals fing das an, das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, die Uni Göttingen, die hat so ein bisschen rumgespielt, andere Unis auch. Die haben die Subskription, also den Erwerb von Springer-Journalen aufrechterhalten und gleichzeitig durften die Autoren in Springer-Journalen Open Access publizieren. Da war das erste Mal, so richtig, oder zumindest, dass ich es mitbekommen habe, eine Verknüpfung von dem alten Modell, Subskription oder Toll Access, ich zahle fürs Lesen und dem Privileg zu publizieren. Und dann hat das über so andere Projekte, Scope und so weiter, da ging es dann ein ähnliches Verfahren für eine ganze Disziplin, für die Teilchenphysik, hat man damit ein bisschen rumgespielt und dann waren die Niederländer, haben dann tatsächlich einen landesweiten Deal mit Springer eingegangen, den sogenannten Springer-Deal. Das heißt, die Autoren dürfen dort landesweit in Springer-Journalen kostenlos lesen und kostenlos Open Access publizieren, weil der Verbund der Bibliotheken zahlt eine Irrsinnsgebühr. Der Preis ist natürlich wie immer Geschäftsgeheimnis, ist unbekannt, da wird nichts kolportiert. Die Vereinigung der Niederländischen Universitäten hat lapidar auf der Website verkündet, die Kostensteigerung sei sehr moderat gewesen. Aus Bibliothekskreisen hört man, so moderat war sie gar nicht, aber es darf natürlich keiner was sagen, alles sehr geheimhalterisch. Aber das ist zum ersten Mal halt das echte Privileg, der Verkauf des Privilegs, Open Access zu publizieren, an Wissenschaftler aus solventen Ländern. Woanders zahlt ein Wissenschaftler problemlos 2.000, 2.500 Euro und muss sie organisieren, damit er Open Access publizieren kann, damit er höher zitiert wird in den Niederlanden. Die niederländischen Bibliotheken haben halt immer noch relativ viel Geld. Die kaufen einfach ein ganzes Springer-Portfolio-Paket und die Autoren dürfen kostenlos zusätzlich darin publizieren. Also natürlich eine Bevorzugung, dass früher irgendwann mal im Open Access angelegte egalitäre Element. Jeder darf gleichberechtigt an die Wissenschaftskommunikation teilnehmen. Es hängt nicht mehr davon ab, was meine Uni sich kaufen kann an Literatur, damit ich teilnehmen kann an der Wissenschaft. Das verdreht sich jetzt komplett. In den Niederlanden ist es so, die können es lesen, weil die Unis dort Geld haben und sie können mehr Impact machen. Also sie können quasi Wissenschaft, das ist ja irgendwie schon Wissenschaftsimperialismus, wenn man es jetzt auf die Spitze treiben wollte. Ich habe das Recht, dass mein Wissen weiter verbreitet wird als das andere, weil mein Land sich Open Access bei Springer kaufen kann und die Subskription dazu, das ist natürlich eine irrsinnige Ungerechtigkeit.
Ich habe es beim ersten Mal vorher ein bisschen undeutlich gesagt. Es geht nicht darum, dass die Subskriptionen jetzt nichts mehr kosten, sondern es geht darum, dass es sozusagen eine Pauschalsumme gibt, die zwei Funktionen erfüllt, nämlich einerseits dürfen die in den Niederlanden arbeitenden Universitäten diese Journale lesen. Und zweitens dürfen alle in den niederländischen Universitäten arbeitenden Forscher gratis in diesen Journalen publizieren. Also man kann an der Stelle die beiden Motive
genau,
ganz zusammen.
Genau. Also es ist eben genau das ist der Fakt, dass aus der Sicht, wie du es dargestellt hast, wie ich dargestellt habe, es ist beide das Gleiche, aber man kann beide Perspektiven drauf haben. Man kann sagen, das ist doch Subskription oder man kann sagen, das ist Open Access. Ne? Das ist die geschickte Verbindung davon. Die Verlage können jetzt sagen, das ist Subskription, es ist Open Access. In Wirklichkeit ist es natürlich immer noch Subskription mit einem Access als Sahnehaube obendrauf.
Und das Bedenken, das wir genannt haben, dass nämlich hier staatliche Regelungen eingeführt werden, die Selbstständigkeit und die freie Arbeit der Wissenschaftler in ganz bestimmte Bahnen lenkt, die wird auf eine elegante Art und Weise insofern auf der nationalen Ebene unterlaufen, dass man einerseits sehr wohl das macht. Das sind riesige finanzielle Beträge, die der Staat einsetzt, um ein solches Resultat zu gewinnen. Aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sagen, das geht ja mich eigentlich nichts an. Wir kriegen alle Vorteile, die wir bisher gehabt haben. Deswegen regen wir uns nicht auf, dass wir bevormundet werden. Und gleichzeitig ist es aber der Übergang in eine Staatssubvention allererster Ordnung. Und das wäre ja auch noch nicht das Schlimmste, wenn nicht die Sache, die du schon angesprochen hast, dazu käme, dass nämlich das Geld, das dafür vorhanden ist, natürlich nicht unbeschränkt ist, weltweit nicht unbeschränkt ist und Leute in den Niederlanden auf diese Art und Weise in den Genuss des Open Access kommen, ohne dass sie selber etwas dafür tun müssten und in Litauen zum Beispiel oder in anderen Ländern, die es nicht schaffen oder nicht wollen, in ein solches in einen solchen Zusammenhang zu kommen, die wären ganz einfach nicht Teil dieser Vorteile. Also der internationale Kommerz und die internationale Austauschmöglichkeit wird ganz deutlich unterwandert durch diesen Einsatz nationaler Forschungsförderung.
Genau. Also alles vollkommen korrekt, sehe ich genauso. Und das ist ja das Schöne daran ist ja, habe ich vollkommen vergessen zu sagen, das Schöne daran ist ja, die großen Verlage haben immer gesagt, Open Access, das ist Kommunismus. Ne? Und letztendlich, jetzt ganz flapsig gesagt, ist der niederländische Springer-Deal, die haben dann noch einen Deal mit Elsevier gemacht, der war genauso, das ist eigentlich Staatskommunismus irgendwie. Also das, was sie Open Access immer vorgeworfen hatten, haben sie jetzt zum Renditemodell gemacht. Ne? Und natürlich sind die Mittel auch, das muss man natürlich auch bedenken, nicht nur global unbegrenzt, nicht unbegrenzt, sondern auch national. Das heißt, diese großen Deals, die kosten ja ein irrsinniges Geld, wie du ja sagst. Das Geld fehlt woanders. Das Geld fehlt natürlich dann wieder bei den kleineren Verlagen. Die Deals macht man nur mit den großen, mit Springer, Wiley, Elsevier. Und die kleineren Verlage, die preislich oft ja auch moderat sind, die gucken in die Röhre, setzen weniger Abos ab und werden damit natürlich Futter für Springer, Wiley, Elsevier. Die kaufen die aus. Und sie haben natürlich noch einen größeren Marktanteil. Das ist das eine, das ist die Seite von Subskription. Das andere ist natürlich, die Wissenschaftler haben ja tatsächlich immer gesagt, oder oft, manche haben gesagt, Open Access, das ist eine Bevormundung. Jetzt, wo die Bevormundung so bequem ist, da sagen sie natürlich nichts, das ist auch klar. Ne? Weil jetzt nehmen sie das an, jetzt ist keine Bevormundung mehr, jetzt ist das Rundum-Sorglos-Paket, ne? Das der Herr von der Versicherung verkauft. Ne? Ich bin gegen alles gefeiert. Ich kann bei Springer mal publizieren, ich habe Subskriptionsjournal dort und kann Open Access machen, das ist schön. Das andere Problem ist natürlich auch, dass diese Open Access Journale, diese Independent Open Access Journale, die keine Publikationsgebühr kosten oder eine kleine, in der Soziologie sind das, wenn es hochkommt, 300-400 € oder sowas, die meisten kosten gar nichts. Wenn ich jetzt aber als Soziologe die Wahl habe, schreibe ich bei Open Access Journal in Springer, kostet mich ja eh nichts, meine Uni zahlt es, mein Land zahlt es, dann mache ich das, dann zahle ich nicht die vielleicht 30 € noch oder 40 €, um bei einem Independent-Journal zu publizieren. Oder sogar, wenn das Independent-Journal nichts kostet. Bei Springer, das ist immer ein Springer. Das sieht auf meiner Website gut aus, dann publiziere ich doch nicht dort. Und damit schädigt man natürlich auch den kostenlosen Open Access.
Und zusätzlich noch dazu, dass der Impact ja dann sinkt.
Nicht? Genau.
Wenn
genau.
wenn weniger Leute dort publizieren, genau. Weil gerade die besseren Leute das finanziert bekommen.
Genau, dann wird es natürlich auch für die, die eh schon kein Geld haben, unattraktiver dort zu publizieren, die Leute aus Litauen oder was weiß ich was, und dann sparen die ihren letzten Groschen auf, damit sie mit den anderen, die es in den Niederlanden bezahlt bekommen, mithalten können und bei Springer wollen bei Springer publizieren. Also es ist alles ein Kamineffekt, das verstärkt sich alles.
Um zum Ende zu kommen und zurückzufragen noch einmal, was habe ich eigentlich hauptsächlich übersehen angesichts dieser doch zum Teil Gruselgeschichte, dann würde ich sagen, die Tatsache, dass das Wort Verlag in der Budapester Erklärung auch noch nicht einmal vorkommt, das hätte einen doch stutzig werden lassen sollen, zumindest, weil das doch ein bisschen so ist, dass man die materielle Grundlage, also einen elementaren Faktor im Kommunismus oder im Marxismus, sagen wir, dass die Produktionsbedingungen und die Produktionsverhältnisse immer zusammengehen müssen, ja, und dass man die Produktionsbedingungen nicht einfach durch gute Ideen, sondern auch durch handfeste politische Aktionen verändern muss, ist etwas, was in der digitalen Welt an der Stelle aus dem Auge geraten ist.
Stimmt, absolut. Ne? Aber es ist natürlich wahr. Ne? Und dort, wo Open Access ja das Moment des Idealismus bewahrt hat, da kommt man ja ohne Verlage aus. Also zum Beispiel die Mathematiker haben ja gesagt, sie publizieren, oder ein großer Teil der Mathematiker, sie publizieren nicht mehr bei Elsevier, die haben solche Independent-Journale gegründet, die EP-Journale, EP-Science ist dieses Portal, und da kostet das Publizieren nichts. Und die Kosten sind so gering, weil die einfach einen vorhandenen Open-Access-Server nutzen und dann ihre Zeitschriftenartikel darauf
publizieren. Und mit LaTeX arbeiten.
Genau, und mit LaTeX arbeiten, das ist alles dann optisch sehr ansprechend, und das kostet nichts, da kann man Open-Access publizieren, und alle Köpfe sind dorthin gewandert, deswegen sind dort auch die guten Journale, und die Wissenschaftler gehen dorthin, wo die guten Journale sind oder die guten Herausgeber, die guten Reviewer, wo halt die Qualität ist. Und da geht es ohne Verlage, aber die haben halt natürlich eine klare Konfrontationshaltung zu den Verlagen eingenommen, und da ist Open Access immer noch schön. Es gab mal auch das wunderbare Beispiel von einem Journal für Machine Learning, und das war damals der Wolters Kluwer. Und das war schon ganz früh. Die wollten dann Open Access machen. Und Wolters Kluwer, mittlerweile ja auch aufgekauft von einem der anderen großen Verlage, war störrisch, wollte kein Open Access. Und dann hat das ganze Editorial Board hat sich dann halt losgesagt vom Verlag. Und er muss natürlich einen neuen Namen sich das nicht suchen, weil die Wissenschaftler oft die Namensrechte an den Verlag abtreten, haben dann einen ganz ähnlichen lautenden Namen gemacht. Und die waren innerhalb von ein paar Jahren mit ihrem Open Access Journal, das neu gegründete Open Access Journal mit neuem Namen, hatten die einen höheren Impact-Faktor, mehr Zitationen als das alte Subskriptionsjournal. Und dann ist ein Herr Schieber, der ist dort im Editorial Board, der hat da mal einen schönen Bericht drüber geschrieben und gesagt, ein Artikel kostet uns $10. Und das ist so gering, das Geld einzutreiben dafür, das lohnt sich fast überhaupt nicht. Und der größte Postenfaktor, den der Schieber in diesem Journal hat, was wirklich, ich habe es 2015 nachgeguckt, auf Rang 3 in der im Zitationsranking in diesem Fachabschnitt war, ganz oben war. Der größte Kostenfaktor, sagt der Schieber, ist der Steuerberater, der seinem Journal bescheinigen muss, dass es keinen Gewinn erwirtschaftet. Ne? Also es ist manchmal vollkommen bescheuert, aber es geht ohne Verlage, geht so billig, für $10. Und der Schieber sagt zum Beispiel, das organisieren wir dann durch Spenden oder so. Ne? Oder die $10, das ist uns mehr Aufwand, die Rechnung zu schreiben, das zu protokollieren und das Ganze. Also erlassen wir es.
Das Beispiel zeigt sehr schön, wie genau man die materiellen Bedingungen, und materiellen Bedingungen, jetzt meine ich nicht nur Druckkosten oder sowas ähnliches, sondern auch die Geschichte und die Praxis einzelner Disziplinen mit berücksichtigen muss. Das ist zwar zunächst einmal Cultural Factor, ein Soft Fact irgendwie, aber dieser Soft Fact, so wie du es beschreibst, hat ganz ausgesprochen handfeste Effekte in diesem Zusammenhang. Bei der Mathematik fällt mir jetzt noch ein, Mathematik ist von der Notationsgestaltung her etwas, was sehr, sehr aufwendig ist, wenn man es in der traditionellen Art und Weise setzt, was aber mit LaTeX voll in die Verantwortung und in die Kompetenz der Mathematiker gegangen ist. Die waren also in einer tatsächlich permanent durch die Disziplin vorgegebenen Art und Weise befreit von den Verlagen und von deren Diktat und haben vermutlich deswegen eine ganz andere, lockerere Art und Weise gehabt, in solchen Open Access-Journalen zu publizieren, in denen sie auch wirklich jeden kleinen Klammerausdruck oder jedes Integral selber gestalten können, was auch wiederum die Bedingungen dieser speziellen Disziplin betrifft.
Auf jeden Fall. Für die war das wahrscheinlich sogar noch leichter, das alles selbst in Text zu setzen, als später sich durch Korrekturfahren vom Verlag zu quälen. Garantiert weniger Aufwand sogar. Und das, aber gebe ich dir vollkommen recht, das hängt wahnsinnig viel von dem disziplinären Ökosystem, Habitualisierung, Techniken, Voraussetzungen ab, das ist ein Wahnsinn. Ne? Aber zum Beispiel Linguisten, jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt immer ganz technikaffin, die haben das ja auch gemacht, die haben sich von Elsevier losgesagt mit dem Journal Lingua und wollten Open Access machen und die Namensrechte waren ja auch bei Elsevier, also haben die einfach ein neues Journal gegründet, das heißt lustigerweise dann Glossa, weil das ist natürlich Zunge, ein super.
Für Linguisten leicht verständlich.
Absolut, ein Spitzenhieb. Ne? Und die haben auch Open Access gemacht und die finanzieren jetzt auch sehr geringe APCs, das kostet schon was, ich glaube 100 Dollar oder sowas pro Artikel, aber die können auch erlassen werden und dann trägt die Fachgesellschaft das. Aber die wollen halt keinen Gewinn machen. Und eigentlich ist es ja, wie die Budapester Erklärung so schön gesagt hat, ist das ja das Prinzip. Informationen, wissenschaftliche Informationen, die Leute produziert haben, ohne die Absicht dabei zu haben, durch Verkauf irgendetwas daran zu verdienen, sollten anderen Wissenschaftler kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und das muss das Ziel sein eigentlich. Und dann braucht man eben auch keinen Verlag. Deswegen fehlt ja auch in der Budapester Open Access Initiative.
Und damit geben wir der Budapester Initiative noch einmal das Wort und sagen, ja, es ist lohnend, sich in diese Richtung zu bewegen, auch wenn es eine dornige Passage zwischendrin gibt.
Genau, man muss die Schattierungen beachten, das auf jeden Fall.
Danke, Ulrich Herb, für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Oh,